Liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen einen Text aufschlagen aus dem Lukas-Evangelium. Aus dem Lukas-Evangelium. Dort schlagen wir das 9. Kapitel auf und lesen von Vers 37 bis 42. Lukas-Evangelium, das 9. Kapitel. Die Verse 37 bis 42, wir schauen uns Gebete der Bibel an und heute schauen wir auf das Gebet eines besorgten Vaters. Das Gebet eines besorgten Vaters. Unsere Geschichte, die spielt direkt nach der Verherrlichung Jesu Christi auf dem Berg Tabor wahrscheinlich, welcher 10 Kilometer von Nazareth entfernt steht, wo der Herr mit Jakobus und Johannes und Petrus auch gewesen war, der Berg der Verklärung. Und da kommen sie dann herab und nun finden sie eine Volksmenge vor, die heftig am Diskutieren sind, wie im Markus-Evangelium in der Parallelstelle gesagt wird. Und jetzt beginnt unsere Geschichte. Also, Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 37. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen, dass ihm eine große Menge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Ich möchte noch mit unserem Beten am Anfang und dann können wir die Fenster auch wieder schließen. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danke für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir in deinem Wort Gebete finden. Und auch diese Gebete, die dort auch vorzufinden sind, wir von ihnen lernen können. So bitten wir dich, Herr, auch heute um deine Hilfe, dass wir lernen können, die wir nun das Wort hören, dass es uns ein Segen sein kann. Ja, rede du zu unseren eigenen Herzen, leite du mich an und führe mich durch deinen Heiligen Geist, dass ich recht reden kann und dein Wort weitergeben kann. Wir wollen dir danken, dass wir uns in deine Hände legen dürfen und dir anbefehlen dürfen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, wir können die Fenster wieder schließen. Wir können aber auch Fenster noch gekippt lassen, ein bisschen. Vielleicht in der Küche, dass man es gekippt lässt, weil doch sehr viele im Raum sind, damit ein bisschen frische Luft ist, nicht dass dann am Ende der Sauerstoffgehalt immer weiter und weiter sinkt. Das wäre gar nicht so gut. So, jetzt muss ich euch zu dieser Geschichte führen, wo nun eben auch eine Volksmenge sich versammelt hat. Im Markus-Evangelium können wir diese Parallelstelle unserer Geschichte auch lese. Und da heißt es, als der Herr Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes aus dem Berg zurückkehrte, vom Berg der Verklärung, dass eine große Volksmenge da auf ihn wartete und die stritten sich. Manch ein Ausleger hat gedacht, ja, wahrscheinlich haben die ganz eifrig geschimpft mit den Jüngern, weil die Jünger dem Junge gar nicht helfen konnten, der da so arg krank war und hin und her geworfen wurde von dem Geist, von dem Dämon. Sie waren nicht in der Lage, ihm zu helfen. Und nun haben die Schriftgelehrten also so das zum Anlass genommen, mit ihnen zu streiten und über ihre Lehre, über den Herrn Jesus. Das ist die Situation. Könnt ihr euch das vorstellen? Große Volksmenge. Und die alle miteinander reden und schimpfen und schreien und diskutieren und streiten, wie es hier heißt in Markus 9, Vers 14. Und jetzt kommt der Herr Jesus Christus herab und mit ihm Jakobus und Petrus und Johannes. Und mitten aus der Volksmenge heraus ertönt auf einmal ein Schrei. Das lesen wir in Vers 38, Lukas 9, Vers 38, unser Text. Da heißt es, und siehe, ein Mann aus der Volksmenge schrie, müsste man eigentlich übersetzen, es ist ein Aufschreier, es ist nicht einfach nur so ein bisschen Handstrecke und ich möchte auch mal was sagen, sondern es ist viel, viel, viel mehr. Nun, das wollen wir uns heute Morgen anschauen, diesen Mann, von dem wir gar nicht wissen, wie er heißt, und sein Kind und das Gebet von diesem besorgten Vater, das wollen wir uns miteinander betrachten. Was hat dieser Vater nicht alles mitmachen müssen? Er berichtet es uns. In Vers 39 sagt auch der Lukas, als er das aufgeschrieben hat, der Mann, der Vater erzählt es, siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, sodass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. In der Parallelstelle wird es auch nochmal im Markus-Evangelium geschildert. Da sagt also der Vater auf die Frage des Herrn Jesus, wie lange geht es ihm schon so von Kindheit an? Und er, der Dämon also, er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Elternhaus, Vater, Mutter, ein Kind. Es wird geboren. Große Freude ist in diesem Haus. Wir haben ein Baby, wir haben ein Kind. Aber nun stellt sich heraus, dass dieses Kind ganz merkwürdig auch sich verhält und ganz schreckliche Dinge erleben und erfahren muss. Und der Vater weiß gar nicht, was er denn damit machen soll und wie er sich auch verhalten soll. Wir können das uns nur sehr schwer vorstellen, aber wir können uns vielleicht vorstellen, was dieser Vater mitgemacht hat, wenn da an einem Feuerplatz er auf einmal feststellte, seine Frau neben ihm, das Kind rennt auf einmal zu auf das Feuer, als würde es dort auch hingezogen werden und wird ins Feuer geworfen. So wird es geschildert in unserem Text. Und der Vater ist ganz entsetzt. Und diese Anfälle, die dann immer wieder auftauchen, wo das Kind ganz schrecklich leiden muss und es dann auch ganz klar wird, dass es hier um eine, in diesem Fall, dämonische Besessenheit, Belastung auch handelt. Das ist etwas für diesen Vater gewesen, was ihn sicherlich fast bis zur Verzweiflung gebracht hat. Mein Kind, so schlimm geht es meinem Kind. Und ich kann meinem Kind gar nicht helfen. Ich bin nicht in der Lage dazu, irgendwas zu tun. All mein Rede, all mein Sorge hilft gar nichts. Das ist unsere Ausgangssituation. Wir haben jetzt also vielleicht nicht ein Kind, was so von einem Geist hin und her geworfen wird. Aber wir haben die gleiche Ausgangsvoraussetzung wie dieser Vater. Wir machen uns auch Sorge über vielleicht unsere Kinder, über uns selbst. Aber egal wie viel Sorge wir uns auch machen und egal wie viel Gedanken wir auch denken, wir können dadurch nicht wirklich was verändern. Verstehe, in der gleichen Situation, wir befinden uns in der gleichen Lage wie dieser Vater. Und manch einer, der gerade hier jetzt auch sitzt, der sagt, ach, was mache ich jetzt gerade doch alles durch? Was muss ich alles erleiden? Was muss ich alles auch ertragen in meinem eigenen Herzen? Was sind es für Stürme, die da aus sind? Ne? Und ich kann es gar nicht ändern. Ich kann also gar nicht wirklich auch etwas daran ändern. Ob es nun eure Gesundheit ist, körperlicher Art oder seelischer Art, wir können nicht einfach sagen, jetzt ist wieder alles gut. Jetzt bin ich wieder gesund. Jetzt werde ich jünger und jünger und jünger. Und ich habe gar keine Sorge mehr. Es ist alles gut. Das würden wir gerne tun. Und wir bemühen uns auch eifrig, wirklich genau so irgendwie alles dran zu setzen, dass es besser wird. Und manch einer lügt sich in die Tasche, wenn ich jetzt immer wieder so in den Zeitungen, also die Artikel lese in der vergangenen Woche, je älter man wird, umso mehr muss man also, was weiß ich auch, tun, damit man dann wieder gesund wird. Und ein 50-Jähriger kann doch wie ein 20-Jähriger sein. Es ist also eine einzige Lüge. Es ist so, als würde der Mensch heute sagen, Alter gibt's gar nicht, wir müssen nur machen irgendwas, dass wir dann immer alt werden. Wir strengen uns an, wir bemühen uns, wir tun gewisse Dinge und dann wird alles gut. Das ist die Vorstellung heute. Deswegen sind die Fitnessstudios voll und die Kirche leer. So ist es. Das ist so. Das ist also die Situation, die wir haben. Wir sehen genau dies vor unseren eigenen Augen. In der Frankfurter Allgemeine, in der Süddeutschen Zeitung, im Spiegel, die Artikel. Ihr müsst einfach noch mehr euch anstrengen. Und dann werdet ihr wieder gesund. Und er war fit. Nun, der Vater, wenn man ihm das gesagt hätte, du musst dich mehr anstrengen mit deinem Kind, dann wird es schon wieder gut. Dann bist du auch in der Lage und du kannst dann also erleben, dass dein Kind dann wieder also ganz in Ordnung kommt. Dann hätte er wahrscheinlich ja, sich aufgeregt und hätte gesagt, du weißt gar nicht, wie schrecklich das ist. Und wie ohnmächtig ich bin. Aber Gott muss uns erst an diesen Punkt oft bringen, dass wir das wahrnehmen, wie schrecklich es mit mir aussieht und wie wenig ich mir helfen kann. Sonst rennen wir überall hin und versuchen alles Mögliche, aber wir kommen nicht zu dem Herrn Jesus Christus. Die Bibel bleibt weiter ungelesen. Die Gemeinschaft wird nicht aufgesucht. Andere Lösungsvorschläge werden versucht, in Angriff zu nehmen. Und manch einer macht es so bis zum letzten Atemzug. Das ist schrecklich. Aber unser Vater hier, der hat an einem Zeitpunkt seines Lebens wohl mitbekomme, dass da durch Israel jemand zieht, der Macht und Kraft hat, der predigen kann und heilen und retten kann. Und das ist der Herr Jesus Christus. Und den hat er dann aufgesucht. Es war aber gar nicht einfach, denn es war eine große Volksmenge, die da um ihn herum stand. Er war nicht in einem Sprechzimmer wie bei einem Arzt, nicht, wo er dann also hereingebeten wurde, jetzt so kannst du dich also melden, sondern er war mitten in einer Volksmenge und jetzt musste er seine Stimme erheben und musste schreien. So steht es hier. Das Wort, was hier steht in Lukas 9, ne, da heißt es, und siehe, ein Mann aus der Volksmenge schrie, rief. Er ist ein Aufschreier. Aber ich kann mir das ganz gut vorstellen und kann mir das auch denken, was ihn dazu gebracht hat, so laut dann auch zu schreien, weil er gedacht hat, jetzt muss ich mich bemerkbar machen. Jetzt muss ich Jesus ganz klar es sagen und ihn es auch wissen lassen, dass ich hier bin und dass ich Hilfe brauche. Ich muss das jetzt unbedingt tun. Ich kann jetzt nicht noch einmal hier weggehen und das alles weiter so laufen lassen. Jetzt ist er da. Jetzt, ich sehe ihn, kommt er vom Berg herab mit seinen Jüngern. Drei von ihnen. Und jetzt rufe ich. Ich rufe mit all meiner Kraft. Ich möchte diese Volksmenge mit ihrer Streiterei, ich möchte sie überschreien. Ich möchte wahrgenommen werden. Das passiert, wenn das Herz eines Menschen dann auch von Gott bewegt und angerührt wird, dass es dann zu dem Punkt kommt, zu sagen, alle anderen um mich herum sind mir jetzt völlig egal. Jetzt schreie ich. Der Blinde von Jericho, der hat es auch so getan, der Bartimäus, hat geschrien, hat gerufen und alle haben zu ihm gesagt, hör auf zu rufen. Du bringst ja alle durcheinander. Und der Bartimäus hat gesagt, nein, ich muss jetzt meine Anliegen, ich muss sie jetzt wirklich am Herrn bringen. Seid ihr so weit, dass ihr eure Anliegen auch am Herrn bringt? Habt ihr begriffen, dass alles andere, was auch immer ihr unternehmt, euch nicht vom Tod erretten kann? Ihr könnt tun, was auch immer ihr wollt, egal. Der Augenblick wird kommen, wo ihr den letzten Atemzug tut und sterben müsst. Ihr könnt dem nicht entgehen. Ihr könnt alle möglichen Ärzte auf dieser Erde aufsuchen, alle möglichen Philosophen aufsuchen. Kein einziger wird euch davor bewahren können, dass ihr sterben müsst. Schreit ihr zu Jesus wirklich von Herzen? Ist es mehr wie ein frommes, auswendig gelerntes Gebet? Ist es die innerste Überzeugung, wenn der Herr mir nicht hilft, geht mein Leben schief, dann fährt es an die Wand, dann bin ich wirklich ganz und gar zerstört. Ich kann nicht leben ohne Jesus. Man kann viel spielen, wenn es um Christsein geht. Nicht? Man kann viel machen, man kann viel auch so versuchen, in irgendeiner Weise auch nachzuahmen. Aber man muss an den Punkt kommen, wo dieser Vater letztendlich auch hinkam, dass er gesagt hat, jetzt muss ich schreien. Jetzt muss Jesus mich hören, sonst gibt es für mich und für mein Kind keine Hilfe mehr. Und das macht er. Er schreit zu Jesus. Wir merken dann im Laufe der Geschichte, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, dass da noch gar nicht alles stimmt bei ihm. Aber ich möchte zuallererst einmal darauf gucken und mit euch das betrachten, was stimmt und was gut war. Und das war wirklich gut. Er war jemand, der begriffen hat, niemand kann mir helfen mehr. Ich brauche Jesus. Jetzt schreie ich zu Jesus. Und dann bittet er und fleht, so steht es beschrieben in Vers 38b, also im zweiten Teil. Er bittet den Herrn Jesus. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach, Meister, ich bitte dich. Also er weiß darum, dass er nicht einen Anspruch hat und ein Recht darauf hat, dass er einklagen könnte, so wie wenn ich vor dem Gerichtshof stehe und sage kann, also da ist ein Fehler passiert, mir ist Unrecht geschehen, ich möchte jetzt mein Recht bekommen. Er hat es wahrscheinlich schon auch begriffen und verstanden, dass nicht Gott der Schuldige ist, den er nun also vor Gericht zerren kann und sagen kann, du musst mir helfen. Denn du hast einen Fehler gemacht. Mein Kind ist krank und du musst mir helfen. Das wäre völlig falsch, wenn man so denken würde. Hat denn Gott den Menschen krank geschaffen? Hat er ihn geschaffen als jemand, der also gleich am Anfang schon Rheuma hatte? Adam und Eva im Paradies? War es so, dass der Mensch ein hinfälliger Mensch war? Dass er also von Anfang an schon unvollkommen war? Nein. Im Predigerbuch im Kapitel 7 könnt ihr das mal, wenn ihr es wollt, mit mir nachschlagen. Da sagt der Salomo, Gott hat den Menschen aufrichtig geschaffen, sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Wenn ich meinem Herrn gegenüberstehe, kann ich nicht sagen, du musst jetzt unbedingt das tun. Und ich erwarte von dir, dass du hier eingreifst. Sondern ich muss anerkennen, dass ich schuldig bin. Ich bin schuldig. Ich komme von Adam her und Adam war Gott gegenüber ungehorsam und ist in Sünde gefallen und alle seine Nachkommen. Und ich bin ein Nachkomme von Adam. Ich bin ein Sünder, ich bin schuldig, ich bin genauso schuldig wie mein Kind. Deswegen bitte, ja, ich habe kein Anrecht. Ich kann nicht sagen, das muss jetzt passieren. Ich muss jetzt unbedingt etwas erfüllt bekommen. Meine Bitte muss in Erfüllung gehen. Und dann sagt er auch sogar noch zu dem Herrn Jesus, Meister, schaut, wenn ihr also das mit mir angucken wollt, Vers 38, da sagt dieser Vater, der hier sein Anliegen bringt, dem Herrn Meister. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach, Meister, Rabuni, Meister. Er weiß noch gar nicht, was das wirklich heißt, aber er nimmt es schon in den Mund. Der Herr Jesus Christus ist wirklich Meister. Der Herr Jesus Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er ist Meister. Er steht über allen anderen. Und wenn wir auf ihn schauen, schauen wir auf unseren Schöpfer. Und wir schauen auf den, der Erlösung bringen kann. Meister. Dazu muss er klein werden, damit der Herr Jesus groß werden kann. Johannes der Täufer sagt es, ich bin nicht würdig, ihm die Sandale auszuziehen. Er ist es, der wirklich groß ist. Er ist es, der Heiland, der Erlöser ist. Ich bin nur ein Diener. Wie sehen wir ihn, den Herrn Jesus Christus? Ist er unser Meister? Darf er uns Anweisungen geben? Darf er unser Leben wirklich bestimmen? Aber wir, heute Morgen haben wir es gelesen, Psalm 131, wirklich auch diese Einstellung eines Menschen, der auf diesen Herrn blickt und der im Grunde genommen sagt, von ihm hängt alles ab. Er ist derjenige, der also quasi auch mein eigenes Leben in der Hand hat. Ich möchte also auch auf ihn schauen. Ich möchte nicht hochmütig sein mit meinen Augen, nicht stolz sein, nicht mit Dingen umgehen, die zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Ich hoffe auf den Herrn. Ich bin ein Baby, ich bin eigentlich jemand, der vollkommen abhängig ist vom Herrn. Aber ich weiß, dass diese Abhängigkeit eine gute Abhängigkeit ist, weil er auch sich um mich sorgt und sich um mich kümmert. Das war etwas, was nun der Vater selber in diesem Augenblick genauso wünschte. Kümmere dich doch um meinen Sohn. Hilf meinem Kind. Ich bitte dich darum, du bist der Meister. Also der Vater, dieser besorgte Vater, der hier betet, der den Herrn anruft und der auch sich bemerkbar macht und schreit und zugleich doch auch bittet um Barmherzigkeit. Erbarme dich, sagt er einmal in der Parallelstelle im Markus-Evangelium dann auch. Er war aber auch jemand, der manches noch gar nicht begriffen hatte. Es fehlte ihm noch manches. Wenn wir auf diesen Vater schauen, der sein Anliegen dem Herrn Jesus bringt und das Gebet dieses besorgten Vaters auch betrachtet, dann müssen wir auch uns anschauen, was ihm gefehlt hat. Und das wird uns geschildert im Markus-Evangelium in der Parallelstelle, wo nun auch der Herr Jesus mit ihm gerade sich unterhält und dieser Vater Folgendes sagt. Er berichtet von seinem Kind, er sagt, wie es ihm geht und wie schrecklich auch diese Zustände sind. Er, dieser Geist, dieser Dämon, hat ihn oft ins Feuer, ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch, und dann sagt er das, und das ist interessant, das zu sehen, wie er über den Herrn denkt. Doch, wenn du etwas kannst, wenn du etwas kannst. Er ist sich nicht darüber im Klaren, wer vor ihm steht. Er kennt die Kraft Jesu noch nicht können. Das ist eigentlich das Wort, wo man dann nachher auch Dynamos, also quasi der Dynamo, der, wo Kraft hat, der, wo Kraft geben kann, davon leite wir das auch ab. Und das ist genau das, was hier steht. Etwas können, etwas ja, in der Lage sein zu tun, Kraft zu haben. Er sieht den Herrn Jesus und sagt, also ich weiß ja auch nicht so richtig, was du jetzt in der Lage bist zu tun. Ne? Ich komme jetzt zu dir. Also du bist meine letzte Hoffnung in gewisser Weise, aber ob du wirklich was kannst, das weiß ich gar nicht so richtig. Wenn du etwas kannst. Nun, wisst ihr, das kann auch etwas sein, was als Kind Gottes durchaus möglich ist, dass wir so denken, was kann mein Herr überhaupt? Ich komme zu ihm, ich lege ihm meine Anliegen hin und doch weiß ich nie so richtig, was kann er überhaupt? Kann er da helfen? Kann er da eingreifen? Manchmal ist unser Denken auch ganz durcheinander, weil wir gewisse Vorstellungen haben. Wir denken oft, also wenn er eingreift, dann muss alles gut werden. Es darf gar nichts mehr Schwieriges übrig bleiben. Das ist jetzt hier wirklich so geschehen. Der Junge wurde geheilt und er war wieder gesund. Aber manches Mal ist Gottes Eingreifen in unserem Leben eines, wo wir in Schwachheit auch belassen werden, wo Umstände, in denen wir leben, weiter schwierig sind, wo wir wirklich auch durch viele Stürme und Winde gehen müssen, ohne dass es jetzt gleich alles aufhört. In der vergangenen Woche saß ich mit einem Bruder zusammen, der durch große Stürme gerade durchgeht. Auch Stürme, so ähnlich, er wird angefochten vom Widersacher, ganz schreckliche Stürme. Und er sagt, es ist für ihn gar nicht mehr erträglich, es ist so schwer für ihn. Er wünscht sich nichts mehr, als befreit zu sein von diesen Bedrängnissen und Belastungen. Und doch haben wir uns daran erinnern müssen, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Der Herr kann unwahrscheinlich viel. Nichts ist ihm unmöglich. Aber er nimmt nicht alle Lasten aus unserem Leben heraus. Er macht es uns nicht so leicht und schön, dass wir gar nicht mehr uns anstrengen müssen, gar keine Schmerzen mehr da sind. Alles sich von alleine auflöst. Manches bleibt. Und trotzdem ist es sehr gefragt, dass wir von unserer Seite aus diese Macht Jesu kennenlernen. Dass wir sie für uns entdecken lernen. Und dieser Mann, der hat sie noch nicht entdeckt. Er sagt, also ich weiß ja gar nicht, was du kannst. Wenn du was kannst, ja dann bitte nimm dich doch meines Kindes an. Das ist wirklich Unglaube. Und der Herr Jesus sagt auch dann zu ihm, wenn du glauben könntest, das ist dann die Antwort von dem Herrn Jesus darauf gewesen. Und das ist die Ermahnung, die er nun uns heute auch selber gibt. Kannst du Vertrauen haben in den Herrn Jesus Christus? Ist es so, dass du, wie im Psalm 27 es mal steht, auch für dich sagen kannst, ihr dürft es gerne mit aufschlagen, können wir es zusammenlesen, ist ein wunderschöner Vers, kennt ihr alle auch, habt ihr schon oft gelesen, Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Damit ist schon gesagt, es gibt Dinge, vor denen man Grauer empfinden kann. Es gibt Situationen, die so schwierig sind, dass es mir graut. Es gibt Umstände, wo ich von Menschen oder Situationen angefochten werde, so dass ich mich fürchten kann. Das gibt es, jawohl. Und trotzdem sagt hier der David, der Herr ist in der Lage, durch seine Kraft, die er mir gibt, mich darin auch bewahren zu können, dass ich in diese Situationen durchaus auch bestehen kann. Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das musste dieser Mann, dieser Vater, dieser besorgte Vater, der zum Herrn Jesus kommt und der nun auch betet und bittet, dass der Herr Jesus ihm hilft, das musste er lernen. Und das wollte der Herr Jesus ihm zeigen und wollte ihm das klar machen. Glaube, vertraue. Lerne mir zu vertrauen. Wenn du zu mir kommst, das hat dann später der Hebräerbriefschreiber genauso auch aufgeschrieben, dann musst du erst einmal glauben, dass ich da bin. Dann musst du auch glauben, dass ich jemand bin, der wirklich helfen kann. Im Hebräerbrief, im Kapitel 11, lesen wir das ganz genau so und da wird es auch beschrieben. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Glaubst du, dass er da ist? Also jetzt nicht Ritual, nicht irgendwo so christliche Gebräuche, sondern ist da wirklich ein lebendiger Gott, der in seinem Sohn sich geoffenbart hat und gegenwärtig ist? Zu dem ich kommen kann, den ich aufsuchen kann, der mir beistehen kann und mir helfen kann. Ist er da? Kann ich mit ihm reden? Redest du mit ihm? Das ist es, was der Herr Jesus ihm, dem besorgten Vater, auch beibringen wollte. Er wollte ihm beibringen, was dann im Grunde genommen der Petrus im 2. Petrusbrief auch quasi aufgeschrieben hat. Sagt der Petrus, der Fischer, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Er hat uns alles geschenkt. Mit unserer Erlösung, unserer Errettung ist seine göttliche Kraft in unser Leben hineingekommen. Und alles, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht brauchen, bekommen wir von ihm. Glaubst du daran? Glaubst du, dass der Herr morgen dir helfen wird, in seinem Wort zu lesen? Oder sagst du, ich weiß gar nicht, was er kann? Der ist für mich eh nur vielleicht so ein Bild, was aufgezeichnet wird, aber real existierend, seine Kraft, habe ich noch nicht so erfahren. Dass er mich zu sich führt, dass er mich vor sein Angesicht stellt, dass ich sein Wort höre, wie ein Jünger hört, dass ich höre und es auch liebe, dass ich es auch schätze, dass ich danach Verlangen habe und es begehre. Das ist es, was Gottes Kraft im Leben eines Christen bewirkt, eines Menschen, der zu dem Herrn Jesus Christus gehört. Das geschieht in der Wiedergeburt, wenn Gott durch seinen Geist uns erneuert. Seine Kraft zieht ein in unser Leben. Dann ist es nicht mehr so, dass wir sagen müssen, ach, schon wieder in Gemeinde gehen, schon wieder die Bibel lesen, schon wieder beten. Ach, das ist ja etwas, was eigentlich ich gar nicht so arg will. Das ist eher eine Last für mich. Sondern dann ist eine Freude. Dann ist die Kraft wirklich da. Dann ist der Herr Jesus in meinem Herzen und bringt mich zu sich selbst, zu seiner grünen Aue und zu seinem stillen Wasser. Er leitet mich, er führt mich. Er schenkt mir voll ein, mein Haupt wird gesalbt. Es ist etwas Wunderschönes, bei ihm zu leben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das kann dann also ein Kind Gottes auch sagen. Wenn ihr hier sitzt und den Herrn Jesus Christus kennt, dann wisst ihr um diese Zeiten. Ja, dann wisst ihr genau darum, ja, der Herr Jesus, der bringt mich immer wieder zu sich selbst. Und er leitet mich, dass ich auf ihn schaue, dass ich ihm vertraue, dass ich auch ihm folge und dass ich mit ihm Gemeinschaft habe. Das ist etwas, was er in mein Leben hineingebracht hat. Seine göttliche Kraft hat mir dies geschenkt. Möchte der Herr das nicht euch heute schenken? Kann jemand hier aufstehen und sagen, der Herr Jesus will das mir nicht geben? Bist du nicht aus dem Grund heute vor Gottes Angesicht in dieses Haus geführt worden, dass Jesus Christus dir sagt, genau das möchte ich dir geben. Genau das möchte ich dir schenken, dass du meine Kraft erfährst, dass du nicht mehr so bloß ein Zeremonialchristentum ausübst, nicht, was so viele eben auch machen in dieser Welt, die halt so gewisse Dinge befolgen, die man halt macht. Aber Freude ist keine da. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Nun, heute Morgen habe ich gelesen, wie der Mose auf den Berg Sinai stieg und in die Herrlichkeit des Herrn auch eintauchte, 6 Tage in der Wolke zuerst bleiben musste und dann rief der Herr ihn in seine Herrlichkeit. Insgesamt 40 Tage blieb er auf dem Berg. Nun, wissen wir etwas davon, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, seine Herrlichkeit zu schauen. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, sagt Johannes. Wisst ihr, dass dann alles andere eigentlich nebensächlich ist? Wenn wir wirklich ihn auf Auge haben. Dass wir dann das eine verstehen, er ist wirklich so groß, so überragend herrlich und schön und kräftig und mächtig. Und er liebt mich so sehr, dass er für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Ja, das wird uns dann so groß, dass wir, wenn wir in seiner Gegenwart uns befinden, dann sagen, Herr, wie kann es sein, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist, der ich doch so ein elender Mensch bin, der ich gar nicht dich lieben kann und gar nicht gehorsam sein kann von mir aus. Wenn du mir nicht hilfst und beistehst, vergesse ich dich morgen sofort wieder. Und alles andere ist mir wichtiger. Nun, diese Kraft, die wollte oder sollte auch dieser Mann erkennen und erfahren. Und jetzt kommt das, was er dann auch erleben durfte. Nämlich, Jesus handelt. Was wäre unsere Geschichte, ohne dass Jesus Christus selber handeln würde. Wenn hier unsere Geschichte aufhören würde, wo dieser Mann vor dem Herrn Jesus Christus steht und wo er ihn also quasi anspricht, wenn du was kannst, dann hilf mir. Und was wäre dann? Gar nichts wäre dann. Das Kind ist immer noch so verloren, wie man nur verloren sein kann, wenn man von einem Geist besessen ist, ein Dämon in einem Haus. Gar nichts ist noch erreicht. Aber jetzt greift Jesus Christus ein. Er tut es in einer ganz außergewöhnlichen Art und Weise. Ich habe nicht mehr die Zeit, das im Detail ganz genau euch aufzuzeigen. Aber das allererste, was er sagt, das ist schon mal etwas, was wir gar nicht vermuten würden, was wir auch nicht oft in der Bibel vorfinden. Und zwar in Lukas 9 in unserem Text steht, da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Seine Jünger konnten nicht helfen. Das wird vorher gesagt in Vers 40. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten das nicht. Das heißt also, das geht jetzt an sie, aber auch an die anderen. Und hier macht Jesus Christus eines einmal klar, was es für ihn bedeutet, mit uns Gemeinschaft zu haben. Ja. Wir sind uns dessen nicht so bewusst. Und je hochmütiger ein Mensch ist, umso mehr ist er davon überzeugt, es ist klasse, dass der Herr mich hat. Oh, was bin ich für ein toller Christ. Und jetzt, wenn er auf mich schaut, dann kann er ja nur also dankbar sein, dass ich auch da für ihn lebe und ein Zeugnis gebe und auch so heilig bin und so richtig fromm bin. Ne? Das ist also diese Einstellung, die manchmal ein Mensch haben kann, das ist schrecklich. Er weiß gar nicht, wer Jesus Christus wirklich ist. Er hat noch ganz wenig von ihm verstanden, wenn er so denkt. Als Jesaja vor dem Herrn stand, der Prophet Jesaja vor dem Herrn stand, der Mann Gottes vor dem Herrn stand, hat er gesagt, wehe mir. Seine Sünde hat ihn angeklagt. Wenn der Herr Jesus uns gegenüber steht, muss er uns ertragen. Es ist nicht so, dass er, wenn er uns betrachtet, sagen könnte, ach, das ist hier alles so wunderschön. Ich rede mit ihm und er hört die ganze Zeit zu. Ich rufe ihn und er kommt. Und ich schicke ihn und er geht. Das wäre also das, was dann so schön wirklich wäre. Sondern wie oft muss er, wenn er auf uns blickt, sagen, ich habe ihnen einen Auftrag gegeben, aber sie konnte ihn gar nicht durchführen, weil sie Dinge vergessen haben, die ich ihnen eigentlich aber auch erklärt habe. Ihr müsst beten. Habt ihr das nicht bei mir gesehen? Wenn ihr mich nun schon 3 Jahre, das war nach circa fast 3 Jahren gewesen, 3 Jahre geht ihr jeden Tag mir hinterher und ihr seht, wie ich mit meinem Vater rede, über Nächte hindurch ihn anrufe. Und nun steht ihr vor diesem Kind und könnt ihm nicht helfen und wundert euch darüber. Habt ihr das ganz vergessen, dass ihr beten müsst? Habt ihr ganz vergessen, dass ihr euch mir zuwenden müsst, bevor ihr so jemand überhaupt helfen könnt? Das musste er ihnen nachher sagen, dass diese Nöte nur durch Gebet und Fasten wirklich auch also Hilfe erfahren könnte. Jesus wirkt. Jesus wirkt in unserem Herzen. Aber das allererste, wenn er in unser Herz kommt, was er uns auch erklären muss, ist, weißt du, wenn ich nicht wirklich an dir wirke, dann kann ich dich gar nicht gebrauchen. Du bist so ungebräuchlich für mich als Mensch. Ich muss dich erst einmal zurechtbringen. Petrus, wir wissen das ja, haben das erst an Ostern auch miteinander angeschaut, wie er überzeugt war von sich, dass er den Herrn nicht verraten würde. So sind wir manchmal auch überzeugt von unserer Frömmigkeit. Und der Herr muss uns erklären, wie es ihm ergeht, wenn er mit uns zusammen ist und Gemeinschaft hat. Und es ist wichtig, dass das auch bei uns so ein bisschen einsinkt, wie wir mit ihm umgehen. Wie gehen wir mit Jesus Christus um? Wie gehen wir mit ihm um, der uns aufsucht und mit uns Gemeinschaft haben möchte? Wie gehen wir mit ihm um? Er erklärt es hier, O, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Aber er geht ja noch weiter, wenn er jetzt hier aufhören würde, das wäre auch wiederum etwas, wo man sagen könnte, es wäre nur Gericht gewesen. Nein, er macht nun etwas, was wir ja lesen können in diesem Lukas Kapitel 9, da heißt es, als das Kind dann zu ihm kam, Vers 42, und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Gerade vorhin waren wir an dem Punkt gewesen, den Vater zu betrachten, wie er schreit aus der Volksmenge heraus, in diesem Wissen, ich kann meinem Kind nicht helfen. Ich möchte es, aber ich kann es nicht. Jetzt sind wir hier an dem Punkt, wo Jesus eingreift, wo er redet, wo er befiehlt. Und er befiehlt nun einem Geist, den er selber geschaffen hat, der aber von ihm abgefallen ist. Er vermag es zu tun. Und dieser Geist kennt ihn. Denn er ist von ihm geschaffen worden. Aber er ist abgefallen. Dieser Dämon kennt ihn. Ein Engelwesen, welcher abgefallen war. Und nun redet er mit ihm und befiehlt ihm, dieses Kind zu verlassen. Er kann es. Er kann es machen. Er kann in die unsichtbare Welt hineinwirken und in die sichtbare Welt hineinwirken. Sein Wort hat Kraft. Wenn wir über etwas nachdenken sollten, dann wäre das sicherlich dies für unser eigenes Leben. Wie viel Kraft hat das Wort Gottes? Wenn wir uns darüber mal Gedanken machen würden und uns dann überlegen würden, wenn dieses Wort wirklich diese Kraft hat, also dieses Wort Jesu, das Wort Gottes, diese Kraft hat, wie sehr gebrauche ich es in meinem eigenen Leben? Wenn ich weiß, dass all mein Ringen, all meine Anstrengungen, all meine Bemühungen, alles, was ich einsetze, am Ende mich nicht verändern kann und auch meine Umgebung nicht verändern kann, wie sehr gehe ich nun zu ihm hin und lass mich von diesem Wort Gottes wirklich auch erfüllen und bewegen und leiten, dass ich es höre, dass ich darüber nachdenke, dass ich es lese, dass ich dann auch so meinen Weg mit dem Herrn gehe. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Ist es nicht ganz oft so, wenn wir ehrlich sind, dass wir theologisch gesprochen diese Dinge wissen? Gottes Wort hat Macht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir wissen es sehr gut, wir wissen es sehr gut. Wir wissen es, dass dieses Wort Macht und Kraft hat, dass es also Dinge tun kann, wie dem Herrn Jesus es auch möglich war, im See Genezareth, im Sturm, als er mit seinen Jüngern im Boot war und die Wind und die Welle ihm auch wirklich gehorchen musste. Wir wissen es. Aber in dem Augenblick, wo wir am Ende sind, gehen wir dann zu diesem Wort. Sagen wir dann, gerade wenn es ganz schlecht geht, gerade dann sollte ich umso mehr das Wort Gottes aufsuchen. Denn da ist Kraft, da ist Leben, da ist Segen, da ist Hilfe. Da kann wirklich auch mein Leben Veränderung erfahren, wenn Jesus mit mir redet und seine Kraft, die Kraft des Wortes Gottes in meinem eigenen Leben wirkt. Die Frage, die möchte ich mir und die möchte ich euch stellen. Jesus wirkt, Jesus handelt, Jesus bricht ein in diese Finsternis, er zerstört die Mächte der Finsternis durch sein Wort und durch sein Befehl. Manches Mal spüren wir etwas von dem Bösen, ne? Also der Satan. Es ist nicht so, dass wir jetzt so vielleicht wie dieses Kind besessen sind, aber wir spüren es, wenn wir unseren Weg mit Jesus leben, dass die Finsternis, der Fürst der Finsternis immer wieder uns auch anficht. Manches Mal sind dunkle, finstere Wolken über uns drüber. Und wir können nicht sie durchstoßen und wir sind nicht in der Lage, Licht hereinzubringen. Nun, das wäre der Zeitpunkt, wo wir den aufsuchen sollte, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus wirkt. Jesus bricht ein in diese Finsternis. Jesus lässt in diesem Augenblick die ganze Volksmenge sehen, dass er Kraft hat zu erlösen. Dass er dieses Kind befreien kann. Dass niemand sich ihm entgegenstellen kann. Niemand. Auch kein Dämon. Oh, seht ihr es mit euren Augen? Und lernt ihr davon? Lernen wir davon? Lerne ich davon? Wenn ich so mit meiner eigenen Finsternis zu ringen habe, wenn ich selbst auch angefochten bin, wenn in meinem eigenen Herzen böse Gedanken sind, wenn auf meiner eigenen Lippe schlechte Rede ist, ist es dann etwas, was mir einfällt? Hier ist Heil, hier ist Erlösung. Hier muss ich hingehen, hier aus dieser Quelle muss ich trinken, hier muss ich schöpfen. Dass mein Herz ganz neu erfüllt wird. Hier heißt es in unserem Text, dass er ihn gesund gemacht hat. Im Markus-Evangelium heißt es, er ergreift die Hand des Jungen und richtet ihn auf. Er ergreift uns und richtet uns auf. Das kann er wirklich tun. Dazu ist er in der Lage. Egal, wo du gerade dich befindest, egal, was auch gerade deine eigene Not ist. Er mag vielleicht manches belassen an Schwachheit, an Krankheit, an Schwierigkeit, aber er wird den inneren Menschen immer wieder erneuern, ihn ergreifen und ihn aufrichten. Das wird er tun. Das kann ich euch verheißen, weil es Gott selber verheißt, weil es in seinem Wort steht, der äußere Mensch vergeht, aber der innere wird jeden Tag erneuert. Also, jetzt, wenn ihr in den Sonntag hineingeht weiter, wenn wir in die neue Woche gehen, ist es dann unsere Überzeugung, Jesus Christus ist der Sieger. Jesus Christus ist der, dem alles untertan sein muss. Jesus Christus ist der, der mich in sein Licht bringt. Jesus Christus ist der mich an seine Hand nimmt und mich aufrichtet und mich weiterbringt. Ich kann es nicht von mir aus. Ich habe dann die Kraft, mit mir selber fertig zu werden, geschweige denn mit den Umständen des Lebens um mich herum. Aber er kann es, er ist dazu in der Lage. Das zeigt er hier. Er gibt nun dieses Kind dem Vater zurück. Und der Vater, wir würden gerne weiter seine Geschichte hören. Wie geht's weiter, diese Geschichte? Wie hast du dann dich nach dem verhalten, als dein Kind da gesund geworden ist? Nun, wie verhalten wir uns, als wir einst einmal vor viele Jahre oder wenige Jahre zum Herrn Jesus Christus gefunden haben und ihn kennengelernt haben, wenn ihr jetzt Kinder Gottes seid? Na, was war es für ein besonderes Ereignis? Ein Freudetag, ein herrlicher Tag. Ein Tag, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir erlöst. Jetzt haben wir Vergebung für unsere Sünde. Jetzt haben wir Friede mit Gott. Jetzt haben wir ein neues Herz. Ist die Freude noch da? Ist sie noch genauso da wie am ersten Tag? Die erste Liebe, ist sie noch da? Nun möge der Herr uns helfen, dass sie da ist und dass sie ganz neu auch wachsen kann. Dass wir ganz neu einfach den Herrn Jesus Christus und seine Macht und seine Stärke betrachten und Vertrauen haben in sein eigenes Werk für uns und auch für unsere Familienangehörige. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch still werden und beten. Lieber Herr, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass wir lernen dürfen von diesem Bericht. Wir dürfen lernen, wie wir selbst auch zu kämpfen haben, wie dieser Mann. Manchmal stehen wir da vor dir und fragen dich, was kannst du überhaupt? Wir haben so viele Wünsche und auch Anliegen und nicht alle unsere Wünsche und Anliegen werden erfüllt. Und dann denken wir oft, ja, ist es überhaupt so, wie es in der Bibel steht, dass du so stark und mächtig bist? Müsste dann unser Leben nicht ganz anders ausschauen? Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir noch viel besser dich kennenlernen können. Deine Macht, deine Stärke, aber auch deine Wege, die du mit uns gehst. Dass wir noch viel mehr dir vertrauen lernen. Dass wir noch viel mehr, Herr, auch es erfahren, Hilf uns auch in der neuen Woche dazu, dass du der Sieger bist, dass du Kraft hast, uns immer wieder neu zu stärken, zu ermutigen und auch in unsere Familie hineinzuwirken. Amen. Amen.